klangvoll. Aus dem Maschinenraum des Musikbetriebes. Der Podcast von Gerald Mertens und Schott Music.
Willkommen zu einer neuen Folge von Klangvoll. Ich bin Gerald Mertens. Mein Gast heute ist Professor Lydia Grün. Sie ist seit Herbst 2022 Präsidentin der Hochschule für Musik und Theater in München. Wir wollen heute einen Blick in den Maschinenraum Ihrer Hochschule werfen. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, lieber Herr Mertens. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Wieder in der Littenstraße 10, was ja eine alte Heimat von mir ist mit dem Netzwerk Junge Ohren und auch in der Zusammenarbeit mit Ihnen.
Sie haben ja die Musikhochschule in München in einer Zeit tiefer Verunsicherung übernommen. Unter anderem wurde Siegfried Mauser, der ehemalige Präsident, im Jahr 2019 vom Bundesgerichtshof wegen sexueller Nötigung rechtskräftig zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Ein MeToo-Skandal, der die gesamte Musikhochschulszene erschüttert und wachgerüttelt hat. Was waren Ihre ersten Maßnahmen seit Amtsantritt?
Also ich habe mich erstmal sehr gefreut über die Wahl und die Möglichkeit des Wechsels nach Bayern und nach München, weil ich diese Musikhochschule in erster Linie als ein sehr exzellentes Haus wahrnehme und auch wahrgenommen habe. Und Sie beschreiben das als Moment großer Verunsicherung. So habe ich es nicht wahrgenommen, sondern als sicherlich in einem Moment, wo viele Fragen bestehen, wo man Momente sucht, Sachen neu zu denken. Und das genau hat mich extrem herausgefordert und auch gereizt. Und Sie sprechen natürlich eine Historie dieser Musikhochschule an, die sich grundsätzlich mit dem Thema beschäftigt, wie denken und wie leben wir künstlerische Lehre. Und das bezieht das Nähe-Distanz-Verhältnis natürlich mit ein. Sie fragen, was ich als erstes gemacht habe. Ich habe versucht, oder nicht nur versucht, ich habe mich mit allen Instituten, wir haben 11 Institute, getroffen, mit den Institutsleitungen und auch mit der Studierendenschaft, um erstmal Fühlung aufzunehmen mit dem Haus und vor allen Dingen zu hören, was die Kolleginnen und Kollegen bewegt, weil auch hier natürlich einfach viele Fragen und Gedanken sind, die sich damit beschäftigen, wie geht es mit unserer Branche weiter. Und unser Haus, die Hochschule für Musik und Theater in München, ist extrem breit in ihrem Profil. Also wir denken von der künstlerisch exzellenten Lehre in den klassischen Orchesterinstrumenten über Musikpädagogik, Schulmusik bis hin zur Volksmusik, Jazz, Ballett. Und von daher waren die Antworten, die ich da bekommen habe und auch oder vielleicht auch manchmal Gegenfragen, extrem spannend. Und das waren die ersten Punkte, die wir im gemeinsamen Miteinander gegangen sind. Das Thema MeToo bzw. Nähe-Distanz verfolgen wir in unserem Haus mit dem Code of Conduct, den mein Vorgänger Bernd Redmann, der 8 Jahre Präsident bei uns war und hier viele Strukturen gelegt hat, gestartet hat und aufgesetzt hat, den Code of Conduct. Und jetzt geht es darum, den nach der Corona-Pandemie in der Praxis zu leben. Und wir machen derzeit eine große Vollerhebung zum Thema Machtmissbrauch an der Hochschule. Die wird Ende des Jahres voraussichtlich veröffentlicht. Und da geht es darum, wie ist eigentlich die Situation der Studierenden, der Lehrenden und der Mitarbeitenden und wirken die Maßnahmen und die Strukturen, die wir im Augenblick haben, oder haben wir noch weitere Hausarbeiten vor uns?
Ich schließe daraus, dass Sie Ihre Entscheidung, nach München zu gehen, noch nicht bereut haben.
Nein, überhaupt nicht. Also im Gegenteil. Also eigentlich ist es so, dass ich jeden Tag, wenn ich auf die Hochschule zugehe, über den Königsplatz einfach mich nach wie vor freue, den knirschenden Kies unter den Füßen, jetzt die unterschiedlichsten Aufgaben anzugehen, die natürlich einfach für alle Kunsthochschulen, Kunst- und Musikhochschulen groß sind. Nein, überhaupt nicht. Also ich bereue das überhaupt nicht. Im Gegenteil, es war für mich persönlich ist ein Privileg, da sein zu dürfen. Und nach den 4 Jahren werden wir sehen, wie erfolgreich wir alle miteinander waren. Im Blick die wirklich verschiedenen Herausforderungen, die diese Musikhochschule hat. Einen Punkt haben Sie schon angesprochen, ein anderer ist die der räumlichen Natur. Ein dritter ist für alle Kunst- und Musikhochschulen, wie stellen wir uns für die Zukunft inhaltlich auf?
Sie haben von 10 Instituten gesprochen. Wie viele Beschäftigte hat die Münchner Musikhochschule und wie viele Studierende verbergen sich dahinter?
Also 11 Institute haben wir und noch die Kooperation mit der Theaterakademie noch mit dazu. Wir überlegen auch gerade, wie wir zum Beispiel mit dem Thema der digitalen Künste umgehen und auch der Hochbegabtenförderung. Also von daher, ein Ende ist da nicht abzusehen. Aber Sie sagen, wer ist denn da bei Ihnen eigentlich an den 5 bis 6 Standorten, die wir in der Stadt haben, vor Ort? Wir haben circa, jetzt mal über den Daumen gepeilt, 500 Beschäftigte oder Mitarbeitende in der Verwaltung und in der Lehre. Und wir haben im Augenblick circa 1300 Studierende.
München ist ja traditionell ein sehr renommierter Hochschulstandort. Es gibt ebenso große renommierte Staatstheater, Staatsorchester. Das heißt, das sind beste Möglichkeiten für den Nachwuchs, sowohl im Theater als auch im künstlerischen Bereich, im musikpädagogischen Bereich, sich auszuprobieren. Wie kann Musikhochschule Absolventinnen und Absolventen den Übergang erleichtern? Weil das ist ja das Entscheidende. Man kommt aus diesem geschützten Raum Hochschule und muss sich dann wirklich in der Praxis bewähren. Wie organisieren Sie das in München? Was sind so die spezifischen Dinge in München, diesen Übergang zu organisieren?
Also der erste Orientierungspunkt eines jeden Studierenden oder jeder Studierenden ist natürlich gerade in den klassisch-künstlerischen Fächern sind die Hauptfachlehrenden. Das sind Orientierungspersonen, die diese Übergänge begleitend gestalten. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass wir in Zukunft noch stärker das Career Center ausbauen werden. Da hilft uns jetzt gerade der Umstand, dass wir mit dem Freistaat Bayern einen neuen Hochschulvertrag verhandeln und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir genau diese Aspekte, wir nennen das Startrampe in die Professionalität, die übrigens nicht nur das Studium, sondern vielleicht auch die 1, 2 ersten Jahre, wenn man dann in der beruflichen Praxis es mit beinhaltet, wo wir das Thema stark denken werden, und zwar wir werden es versuchen, berufsfeldbezogen zu denken, weil diese Komplexität der Hochschule, die wir gerade schon besprochen haben, führt dazu, dass sie nicht Angebot haben, zum Beispiel zu Vertragsstrukturen oder Branchengeheimnissen oder Dynamiken für alle Studierenden gleichermaßen, sondern zum Beispiel im Bereich der Musikschule herrschen andere Vertragsbedingungen, als wenn Sie an den Orchesterbereich denken und auch andere Karrierevoraussetzungen. Und von daher werden wir da berufsfeldbezogen rangehen.
Immer wieder ein Thema in Musikhochschulen ist die hohe Zahl von Studierenden aus dem Ausland, die in Deutschland ja kostenfrei Musik studieren können und dann nicht häufig in Deutschland, sondern wieder im Ausland arbeiten. Was antwortet man da dem kritischen Bund der Steuerzahler?
Ich finde das wunderbar, dass Sie immer wieder richtig in die Wunde stochern an der Stelle. Ich antworte hier, also dass wir einen globalen Markt bedienen. Denn nicht alle Menschen, die bei uns studieren, die in Deutschland geboren sind, arbeiten auch in Deutschland, sondern eben auch im Ausland oder Touren. Man hat nicht geradlinige Biografien und in Zukunft wahrscheinlich noch viel weniger, gerade in den freischaffenden Bereichen, wenn ich über Projektensembles nachdenke, zum Beispiel in der historischen Aufführungspraxis, also alte Musikensembles. Das nur als ein Punkt. Der zweite Punkt ist, bei allen Partizipationsgedanken, die wir haben und Teilhabegedanken, insbesondere auf unser Publikum, ist unsere Ausbildung eine exzellenzorientierte. Das heißt, wir haben absolut den Anspruch, im weltweiten Markt zu bestehen. Und das bedeutet eben auch, dass wir, ich sag mal, die Besten der Besten suchen und die suchen wir weltweit. Und da hat Deutschland, finde ich, auch einen internationalen Standortvorteil zu verteidigen und dazu gehört, dass wir unseren Radar komplett auswerfen.
Stichwort Aufnahmeprüfungen. Jeder, der an einer Musikhochschule studieren will, muss eine Aufnahmeprüfung ablegen. Und gibt es hier nicht auch einen unfairen Wettbewerb, nämlich zwischen deutschen Abiturientinnen und Abiturienten und ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern, die dort schon eine erste Hochschulausbildung absolviert haben? Was sind da Ihre Beobachtungen?
Das ist schon etwas, auf was wir reagieren müssen. Aber ich würde darauf niemals als mit einem Ausschluss reagieren, sondern immer gucken, was machen andere vielleicht noch besser als wir und woran können wir uns messen. Und ich habe vorhin schon das Thema Hochbegabtenförderung angesprochen. Ich glaube, dass wir da noch Hausaufgaben zu machen haben, und zwar in der Allianz, beispielsweise nicht nur mit der Schulmusik, sondern eben auch mit den Musikschulen. Wie können wir Talente finden die vielleicht nicht ein in ihrem Elternhaus auch die direkte Berührung zu klassischer Musik haben, sondern wie können wir über kulturelle Bildungsnetzwerke wirklich Passionen, Talente, Begabungen, Hochbegabungen finden und die dann in ein leistungsfähiges Hochbegabtenfördersystem integrieren, weil gerade die Kombination zwischen den schulischen Herausforderungen oder die schulischen Begleitung des ganz normalen Schulalltags und eines so, ja, eines Hochleistungsberufes, vergleichbar mit dem Hochleistungssport. Diese Synchronisierung, die funktioniert aus meiner Sicht noch nicht zufriedenstellend. Und das ist ein Punkt, den wir nicht nur als Einzelhochschule angreifen müssen, sondern ich denke da auch an den Verbund aller Kunst- und Musikhochschulen, da gemeinsam voranzugehen und sich zu überlegen, welche Strategien und welche Konzepte genau für diese zum einen teilhabeorientierte, also großflächig Talente suchende Bewegung könnten wir haben und dann auch die Frage, wie befähigen wir diese Kinder und Jugendlichen, sich in diese Richtung zu bewegen, ihr Talent auch wirklich ausleben zu können.
Bislang ist es ja so, dass eine Musikhochschule allein für die künstlerische Ausbildung zuständig ist. Wie sieht es eigentlich mit dem Thema Weiterbildung aus? Weil ich ganz häufig beobachte, du bist Sängerin, du bist Instrumentalist und dann bist du an einem Opernhaus, fängst du an zu singen in der ersten Rolle oder du kriegst einen Praktikantenvertrag im Orchester, du kriegst deinen ersten Job. Ja, und dann? Und in jedem anderen Beruf gibt es Weiterbildung, die muss man einfach machen, um quasi en jour zu bleiben. Aber bei Sängerinnen und Sängern oder auch gerade bei Instrumentalisten hat man den Eindruck, naja, Hochschule und das war's. Also muss da nicht auch quasi in der Weiterbildung, in dem immer wieder Auffrischen von künstlerischen Fähigkeiten, auch in der Begleitung gerade von Stimme und Sprache bei Sängerinnen und Sängern, muss da nicht eigentlich auch eine Hochschule sowas wie eine Alma Mater, die ihre Alumni pflegt, sein? Ist das nicht eigentlich ein Defizit, was wir da haben?
Ja, absolut. Also da würde ich Ihnen sofort recht geben. Und Sie rennen da bei mir offene Türen und Tore ein, weil ich ja in Detmold einen Weiterbildungsstudiengang geleitet habe in der Musikvermittlung. Und ich kann nur als Lehrende, als ehemalige Lehrende zurückgeben, dass das also dass natürlich die Ausbildung von sehr jungen Studierenden unglaublich viel Spaß macht, aber die Ausbildung oder das Begleiten eigentlich eher von Menschen, die schon ein Stück Weg hinter sich haben, ungemein herausfordernd und interessant ist, weil sie anders natürlich auf ihren Beruf schauen, vielleicht Familie haben, in Konfliktsituationen geraten sind, vielleicht auch in der Art und Weise, wie sie Kunst ausüben, jetzt einen neuen Weg suchen. Und Menschen in diesem Moment zu begleiten, ist wahnsinnig fruchtbar und braucht aber andere Strukturen als eine, ich sag mal, normale künstlerische Lehre für Menschen, die zwischen 18 und 22 oder 25 Jahre alt sind oder auch Jungstudierende. Also das ist etwas komplett anderes. Ich glaube, dass wir da, Sie haben die Alumni angesprochen, von der Community, die sich uns emotional stark verbunden fühlt, das merke ich in München auch, ein Einfallstor eigentlich haben. Das bespielen wir so noch nicht strukturell, muss man wirklich sagen, an der Stelle. Und wir haben natürlich auch wahnsinnig viele inhaltliche Kompetenzen von den unterschiedlichen Lehrenden, aber auch in der Ensemblearbeit. Es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die einfach sagen, ich habe eine klassische Orchesterausbildung gemacht und möchte mich beispielsweise in historischer Aufführungspraxis weiterbilden. Also es gibt ja auch innerhalb, also das sind ja auch künstlerische Fragen, die oft damit verbunden sind. Und eigentlich ist eine Hochschule genau dafür Inkubator. Es braucht aber wirklich dazu eine eigene Struktur, eine eigene, ich sag mal, ein eigenes Gefäß für Weiterbildung. Und wir müssen das ist ein großes Anliegen, gemeinsam mit den Verbänden und auch anderen Musikausbildungsstätten, die sowas ja auch schon anbieten, tun. Weil es bringt überhaupt nichts, wenn wir quasi Doppelstrukturen anschieben, sondern wir müssen wirklich gucken, wo sind die Bedarfe und wo können wir sortiert mit welchem Format wirklich darauf reagieren.
Mhm. Sie sind nicht die erste Frau an der Spitze einer Musikhochschule. Sie sind aber in München die erste Frau an der Spitze der Münchner Musikhochschule. Und Sie sind bundesweit auch die erste Musikhochschulleitung, die aus der Musikvermittlung kommt. In Detmold hatten Sie, wurde eben schon angesprochen, ja an der Hochschule den Lehrstuhl für Musikvermittlung. Und davor waren Sie Geschäftsführerin beim Netzwerk der Mooren in Berlin. Welche Rolle spielt Musikvermittlung in der Ausbildung Musikstudierender und welche Rolle sollte sie spielen?
Ich muss noch mal kurz auf Ihr Intro eingehen jetzt gerade. Es ist nicht nur so, dass ich jetzt tatsächlich erstaunlicherweise die erste Frau an der Musikhochschule in München bin, sondern wir haben den Umstand, dass wir in Bayern, beziehungsweise in München, alle vier Kunsthochschulen haben gerade Präsidentinnen. Wir haben das letztens amüsiert zur Kenntnis genommen, sagen wir mal so. Also wir vier, wir als Quartett mit der Hochschule für Film und Fernsehen, der ADBK, der Bildenden Künste und der Theaterakademie zusammen. Aber das sollte hier eigentlich keine Rolle spielen, ehrlich gesagt. Also Sie haben gefragt, wie Musikvermittlung quasi bei uns eine Rolle spielt. Und wir haben eine ganz wunderbare Kollegin, Sonja Stiebi, die Professorin für Musikvermittlung ist. Und wir werden im übernächsten Studienjahr, 24, 25 mit einem neuen Master an den Start gehen. Nichtsdestotrotz ist für mich Musikvermittlung ja eine Grundhaltung und etwas, was wir als Grundposition, gar nicht als Format Kinderkonzert etc. pp. Durchdenken, sondern was eine fragende Haltung in Bezug auf unser Publikum mit sich bringt. Und ich glaube, dass das viele Kolleginnen und Kollegen tun. Ich habe am Anfang von den Perspektivgesprächen oder Arbeitsgesprächen mit den einzelnen Instituten gesprochen. Und da habe ich das festgestellt, nicht als Lehrinhalt tatsächlich, sondern, oder noch nicht, aber diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die diese Fragen stellen, die übersetzen das natürlich in ihre Kommunikation mit den Studierenden. Und man darf nicht vergessen, dass die Studierenden selbst mit diesen Fragen zum Teil kommen. Das könnte, kleiner Hinweis, noch stärker passieren. Aber das heißt, wir reagieren auf diesen Punkt, wie denken wir Musikvermittlung eigentlich an einer Musikhochschule? Zum einen tatsächlich mit einem konkreten Lehrangebot, auch im Wahlpflichtbereich. Auch hier können wir noch intensiver werden tatsächlich. Und wir werden einige Projekte und Produktionen aus dem Strategiefonds, also aus dem neuen Hochschulvertrag sozusagen, hier tatsächlich platzieren. Und dann ist es für mich aber tatsächlich etwas, was man quasi wie in seine DNA als Grundhaltung aufsaugen muss. Wie resonieren wir in Gesellschaft? Das ist eigentlich für mich Musikvermittlung. Und da sehe ich ganz viele Ansatzpunkte, Pfade, auf denen wir weitergehen können.
Traditionell ist ja in der Tat gerade Instrumentalmusik Höchstleistung. Also man kommt an die Musikhochschule über dieses Nadelöhr Aufnahmeprüfung und wenn man dann, weil man einen bestimmten Lehrer sich ausgesucht hat, zu dem man als Hornist oder als Geiger halt will, dann dort auch in die Klasse aufgenommen wird, dann wird man ja sehr auf dieses Fach dann auch, also dieses Hauptfach. Und letztlich, du willst ins Orchester, also da musst du die Probespielstellen drauf haben, du musst deine großen klassischen oder romantischen Konzerte drauf haben. Welche Rolle spielt dann eben dieses Moderieren und Musikvermittlung im weiten Sinne, also sich einfach auch öffnen jenseits des Instrumentes, weil meine Beobachtung ist, es wird sehr, sehr auf dieses zentrale Momentum des Probespiels nachher im Orchester ausgebildet, aber dass diese anderen wichtigen Kapazitäten und Kompetenzen, die man braucht, um sich eben auch vor ein Publikum zu stellen und das Streichquartett, was man jetzt gerade spielt oder das Solokonzert, was man gerade spielt oder überhaupt das Stück, was man gerade spielt, zu erläutern, und da hapert es bei vielen ja unheimlich, weil sie das einfach nicht gewohnt sind. Und ich glaube, diesen Schwung zu verleihen, auch dieses Empowerment von jungen Menschen, die ja grundsätzlich diese Kompetenz erstmal haben, authentisch darüber zu kommen, aber das eben auch sprachlich vermitteln zu können. Wie kann man das angehen, weil eine Hochschule ja auch sehr eingefahren ist?
Also das kommt tatsächlich auf das Fach drauf an, beziehungsweise wer das Fach vertritt und wie da auch die eigenen Erfahrungen sind. Ich mache zwei kurze Beispiele. Das eine ist, wenn Sie jetzt an das ganz klassische Instrumentarium denken, was Sie gerade erwähnt haben, da versuchen wir Impulse zu geben, zum Beispiel über unsere hochschulinternen Wettbewerbe. Das meint jetzt nicht nur einen neuen Konzertformate-Wettbewerb, der jetzt wirklich schon in Richtung Konzertdesign und so weiter geht und eine sehr starke starke Produktionsdenke mit sich trägt, der demnächst kommen wird, sondern das ist zum Beispiel auch bei uns Teil von ganz, ich sag mal, normalen, sehr traditionellen hochschulinternen Wettbewerben, zum Beispiel dem Gasteig-Wettbewerb. Den tragen wir jetzt, ich glaube, in 2 Wochen aus, wenn ich mich nicht irre. Und da haben wir jetzt beispielsweise die Kriterien ergänzt, dass nämlich jemand, der eben sein künstlerisches Programm vorstellt, kurz vor der Jury erstens sagt, was er spielt und warum er es spielt. Und warum er was ausgewählt hat. Also es hat 2 Grundgedanken drin, ne? Also das eine ist, warum entscheide ich mich für ein bestimmtes Repertoire? Und das andere ist, wie vermittle ich das in Anführungsstrichen eben verbal auch einer Jury? Das ist ein kleiner Ansatz, sage ich mal. Und dann gibt es tatsächlich Fächer oder Fachgruppen, die das noch weiterdenken. Beispielsweise, mir fällt jetzt nur ein sehr prägnantes Beispiel ein, immer sofort an dieser Stelle, weil mich das so wahnsinnig beeindruckt hat. Und zwar, Sie stellen sich jetzt mal vor dem inneren Auge bitte die Zitterklasse vor. Das ist bei uns im Bereich Volksmusik. Die machen viel zeitgenössische Musik im Übrigen. Und die haben ein Gedenkkonzert zum Gedenken an Georg Elser, den Hitler-Attentäter, gemacht. Und das ist bei uns natürlich sehr besonders, weil, wie vielleicht fast alle wissen, dass unser größtes Gebäude, unser Hauptstandort ist im sogenannten Führerbau, also der Parteizentrale der NSDAP. Und die haben dort ein Wandelkonzert gemacht. Und genau das ist auch hier wieder für mich Musikvermittlung. Nicht nur zu gucken, wie moderiere ich beispielsweise etwas, sondern wie setze ich das Repertoire, was ich künstlerisch präsentieren möchte, in einen bestimmten Kontext. Und dann hat die Ballettklasse noch mitgemacht und hat das quasi mit einer kleinen Choreografie gespiegelt. Und das ist kuratorisches Denken in Bezug auf, was möchte ich bei meinem Publikum erzeugen? Welche Fragen möchte ich stellen? Und der Publikumszustrom hat, also gibt solchen Formaten bei uns an der Hochschule recht. Und es gibt ein sehr gemischtes Publikum, was da hinkommt. Da kommt zum einen eine sehr starke gebundene Community, die Volksmusik bei uns hat, aus der Stadt. Aber bei diesem Konzert, also es konnten auch gar nicht alle rein, weil wir haben das 2-mal gespielt und es war wirklich sehr überbucht. Kamen einfach Menschen, die sich für Georg Elser interessiert haben und die Thematik, die ja jetzt wirklich überhaupt gar keine einfache ist. Und das hat mich total fasziniert, wie die das gemacht haben. Also es gibt verschiedene Wege zum Glück.
Es gibt ja bei allen Musikhochschulen sogenannte Klassenvorspiele, also wo die Violinklasse oder die Klarinettenklasse dann ihren Vorspielabend in der Hochschule organisiert. Das wird dann auch öffentlich kommuniziert, aber ist ja meistens eine In-House-Veranstaltung. Also dass da extern so viel passiert, oder habe ich da eine falsche Beobachtung?
Da haben Sie eine falsche Vorstellung. Also das ist auch hier sehr unterschiedlich, aber wir sind mit fast 900 Veranstaltungen inklusive dieser Klassenvorspiele der größte Konzertveranstalter in München und diese Konzerte sind umsonst. Das heißt, auch eine Klientel, die sehr gerne ins Konzert gehen würde, sich aber die hohen Preise nicht leisten kann, die kommt zu uns. Und die haben sie in den Klassenvorspielen durchaus auch. Oder auch hier haben bestimmte Klassen einfach ihre Fangemeinde aufgebaut. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt auch Konzerte, die jetzt nicht so stark frequentiert sind. Also Klassenvorspiele meine ich jetzt. Oder und eben Klassen, bei denen das sehr stark der Fall ist. Oder auch jetzt wieder nach Corona kommen muss. Also das kommt auch hinzu, dass wir unser Publikum ja zurückholen, obwohl und auch zurückholen müssen und einladen, verstärkt einladen müssen, obwohl ich dazu sagen muss, dass wir ja in erster Linie eine eine Bildungseinrichtung sind und weniger ein Kulturveranstalter, beziehungsweise so eine Art Zwitterwesen und wir jetzt kein gezieltes Marketing für Publikum machen tatsächlich oder bestimmte Publikumsteile. Das steht vielleicht dann noch auf meinem zukünftigen Hausaufgabenzettel.
In Deutschland gibt es ja insgesamt 24 Musikhochschulen und häufig wird ja die Frage gestellt, für welchen Arbeitsmarkt bilden diese Hochschulen eigentlich aus? Denn die jährlich frei werdenden Zahlen der Musikerinnen in Orchestern, also in den 129 Orchestern, das ist ja überschaubar, da werden vielleicht 100, 150 Stellen im Jahr frei, die dann unbefristet wieder besetzt werden können. Das ist überschaubar. Auf der anderen Seite gibt es eben laut Bertelsmann Musikratstudie 23.000 unbesetzte Stellen im Bereich allgemeiner Schulen für den Musikunterricht? Also wir haben ja eine sehr, sehr große Bandbreite. Und wie geht eine Musikhochschulleitung mit diesem Spannungsfeld um?
Indem wir jedes Spannungsfeld einzeln betrachten. Ich glaube, also natürlich wissen wir, dass Karrieren sich nicht in einem dieser Felder widerspiegeln werden. Auch im Orchesterbereich haben sie immer mehr Menschen, ja, nach meiner Information, die gerne in Teilzeit arbeiten wollen. Und ein Standbein, ein Spielbein haben, um dann entweder sich um ihre Familie zu kümmern oder eben auch künstlerisch anderweitig noch ausleben zu wollen oder welche Gründe auch immer dafür zählen. Also im Augenblick haben wir die Strategie, dass wir diese Berufsfelder tatsächlich einzeln betrachten und auch gucken, eben was für eine berufsfeldbezogene Professionalisierungsstrategie brauchen wir. Und tatsächlich, es gibt da erste Ansätze und ich hoffe, dass wir diese Gespräche bald wieder aufnehmen werden. Gerade in dem Bereich, im pädagogischen Bereich oder auch in der Zusammenarbeit mit den Musikschulen wirklich dafür sorgen müssen und dann gemeinsam überlegen müssen, wie können wir junge Menschen dafür begeistern, in einen sozialen oder in einen pädagogischen Beruf zu gehen, in dem man sich mit Musik professionell beschäftigt. Und das ist eben schon eine komplett andere Lage, als wir in den Instrumentalstudiengängen oder im vokalen Bereich beispielsweise haben. Wir haben auch noch den ganzen großen Bereich digitale Studiengänge oder Studiengänge in Digital Arts, also digitalen Künsten und das Kulturmanagement. Das dürfen wir an der Stelle nicht vergessen, denn wir brauchen einfach auch starke Stimmen, die hinterher für die Kultureinrichtungen stehen und sie im Management vorantreiben und auch einen sehr aktiven Dialog, nenne ich das mal, mit der Politik bzw. mit Entscheidungsträgern in der Politik führen, um die Übersetzungsleistung zu machen. Was tun wir eigentlich und was brauchen wir in Zukunft? Die dürfen wir dabei nicht vergessen.
Sie haben in München ja noch eine weitere Herausforderung, nämlich die Hochschulgebäude müssen umfassend saniert werden und Sie brauchen ein mehrjähriges Übergangsquartier. Das verlangt große Investitionen der öffentlichen Hand, ja nicht nur im Hochschulbereich, sondern insgesamt in der baulichen Unterhaltung. Aber wie ist bei Ihnen aktuell die Lage an der Hochschule?
Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt noch mal eine halbe Stunde haben zum Sprechen hier. Also ich könnte jetzt ausführen. Wir haben gerade Wahlkampf in Bayern und diesen Wahlkampf nutzen wir gemeinsam mit allen anderen Kultureinrichtungen beispielsweise in der Initiative Kulturbauten, um den Sanierungsstau klar zu machen. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis, unter welchen Umständen wir produzieren oder ausbilden und lehren und auch forschen, im Ministerium angekommen ist. Die Frage ist tatsächlich, in welcher Priorisierung dieser Sanierungsstau gelöst wird. Und ich sage an der Stelle nur eines, man kann eine Musikhochschule nicht abstellen. Wenn sie uns abstellen, dann gehen uns ganze Generationen von Chorleiterinnen und Chorleitern, von Menschen, die im Ganztag arbeiten, musikalisch in der Kita, dann gehen uns ganze Generationen von freischaffenden Musikerinnen und Musikern und eben auch Menschen, die sozusagen hinterher im Orchester arbeiten, gehen uns verloren. Und das lässt sich nicht wieder anschalten, so ohne weiteres. Das heißt, ich kann nur an die Politik appellieren, diese Erkenntnis, dass etwas getan werden muss, in Handeln zu übersetzen, zeitnah.
Noch einmal kurz zum Anschalten und Abschalten. Corona ist ja zum Glück jetzt hinter uns, aber wie haben Sie als Hochschule den Lehrbetrieb in Corona organisiert? Das war ja für viele eine ganz große Herausforderung. Einige haben das online gemacht, die Studierenden kamen ja auch aus dem Ausland da nicht mehr zurück oder sind hier geblieben, mussten hier irgendwie unterrichtet werden. Wie haben Sie die Herausforderung Corona, so den Rest von Corona jedenfalls, als Musikhochschule, wie haben Sie das gemanagt?
Also ich bin seit Oktober jetzt an der Münchner Musikhochschule und wir fahren jetzt eigentlich das erste Studienjahr wieder unter Volllast. Und ich kann jetzt wenig zu den vorherigen Semestern in München jedenfalls sagen. Ich kann nur betonen, dass es extrem wichtig war, alle Bemühungen, die in die Richtung gingen, möglichst wenig zu schließen und möglichst viel den praktischen Unterricht aufrechtzuerhalten. Was wir jetzt gerade sehen, ist, dass gerade unsere Verwaltungsstruktur in dem Bereich, weil wir jetzt eben auch viele Prüfungen nachholen und das heißt immer Konzert bei uns oder Performance in irgendeiner Art und Weise, die wirklich unter Volllast und eigentlich über der Grenze fahren. Und wir merken natürlich auch, dass wir da attraktiv bleiben müssen als Arbeitgeber. und gute Strukturen für unser KBB, für unsere Veranstaltungstechnik, für die Liegenschaftsabteilung und so weiter, also herbeiführen müssen, damit wir diese Volllast sozusagen gut fahren können und auch zum Beispiel auf innovative Veranstaltungsformate in Zukunft stärker reagieren können. Und ein Learning wirklich aus der Corona-Zeit wollen wir ganz stark machen, nämlich die Frage, an welcher Stelle und in welchen Formaten können wir in moderne didaktische Konzepte das Thema digitale Lehre weiter einbauen, weil an manchen Stellen macht es wirklich Sinn, nicht überall, aber an manchen Stellen macht es Sinn. Und das sind einfach Erfahrungen, die wir jetzt nicht einfach wegschmeißen dürfen.
Ja, wie immer die Abschlussfrage in diesem Podcast. Was wünschen Sie sich in der nahen Zukunft konkret für Ihren Maschinenraum, für Ihre Musikhochschule in München?
Jetzt berühren Sie mein ruhrpöttisches Herz, ja. Auf Kohle geboren. Also im Maschinenraum braucht man Kohle. Und das können Sie jetzt mehrfach deutlich, einfach mehrdeutig verwenden. Also ich wünsche mir guten Brennstoff. Ich wünsche mir, dass der Schmierstoff, also sozusagen das Öl, also das Thema Zusammenarbeit, dass die unterschiedlichen Zahnräder gut ineinander greifen, dass uns das sehr gut gelingen möge in nächster Zeit. Und ich freue mich da einfach drauf. Und dass wir auch manchmal mit kreischenden Reifen, um im Bild zu bleiben, oder Zahnrädern im Sinne einer positiven Energie, weil wir eben so viel Geschwindigkeit drauf haben, dass wir diese Energie einfach in die nächste Kurve mitnehmen.
Das war klangvoll. Gerald Merten zum Gespräch mit Lydia Grün, Präsidentin der Hochschule für Musik und Theater in München.
Ich danke Ihnen sehr, dass ich hier sein durfte.